Im Namen unseres Herrn und Heilandes möchte ich an jeden Einzelnen ganz herzlich begrüßen, auch zu dieser Morgenstunde. Und bin persönlich schon durch die beiden Lieder, die wir hören durften, reich gesegnet worden. Es ist wirklich so wunderbar, Gott so kennenzulernen, dass er dein persönlicher Hirte ist. Und dass wirklich der Vater im Himmel über einen persönlich auch wacht. Und für mich ist es etwas ganz Besonderes, die Tiefe des Wortes Gottes, vielleicht auch nur ansatzweise zu verstehen, was Gott mit uns Menschen überhaupt vorhat, welche Gedanken er mit uns hat, dass er nicht nur uns aus der Finsternis zum Licht führen möchte, dass er uns Heil, Erlösung geben möchte, sondern dass er uns auch ganz praktisch für unser Leben durch sein Wort lehrt, wie wir uns auch verhalten sollen. Und so möchte ich mit der Hilfe des Herrn aus dem verlesenen Abschnitt des Einleitungswortes hier den Vers 6 und 7 noch einmal lesen. 1. Samuel 16 und hier den 6. und 7. Vers. Hier kommt ja Samuel auf die Anweisung des Herrn nach Bethlehem, um David auch zum König zu salben. Und da lesen wir so: Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte: Gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Samuel war ja schon einige Jahre ein Prophet des Herrn auch gewesen, hat viel Erfahrung auch gehabt in seinem Leben, auch im Umgang mit den Menschen. Aber nun trifft er innerlich eine Entscheidung, die Gott korrigieren muss. Und er bekommt hier eine, glaube ich, sehr tiefgehende Unterweisung, dass er nochmal erinnert wird. Der Mensch, wenn er Sachen beurteilt, er sieht das, was er vor Augen hat, aber Gott, er sieht das Herz an. Und einfach dieser Vergleich: Der Mensch sieht so, beurteilt so, aber Gott sieht das Ganze viel, viel tiefer und beurteilt es eben aus dieser Warte auch heraus. Und das hat mich persönlich zu dem Gedanken auch gebracht, und so möchte ich das Thema auch überschreiben: Lerne unterscheiden. Gott hat uns als Menschen mit Eigenschaften geschaffen, damit wir im praktischen Leben auch unterscheiden sollen. Er hat uns die bekannten 5 Sinne auch gegeben: Das ist das Sehen, es ist das Hören, das Riechen, das Schmecken und auch das Tasten. Und diese Sinne, sie sind ja sehr vielfältig für uns im Leben anwendbar, zum Guten für uns auch. Aber diese Sinne sind uns auch gegeben, um tatsächlich auch das eine von dem anderen zu unterscheiden. Wenn wir nur den Sehsinn auch betrachten, so können wir mit unseren Augen bereits, ohne dass wir eine Sache probiert haben oder angetastet haben, können wir schon unterscheiden. Wenn ich zum Beispiel sage, eine reife Tomate, eine echte Tomate Und eine Tomate, manchmal gibt es so Ausstellungsstücke, oder wo Kinder spielen, eine Tomate aus Kunststoff. So, ich glaube, dass hier das Auge durchaus auch das schon unterscheiden kann, ohne dass es die Tomate tatsächlich probiert hat. Wenn wir auf unseren Hörsinn zu sprechen kommen, und zum Beispiel ein Beispiel aus dem Straßenverkehr. Im Straßenverkehr haben wir sehr viele Geräusche. Ja, das eigene Auto gibt Geräusche, andere Autos geben auch Geräusche. Aber wenn wir auf einmal das Martinshorn hören, dann müssen wir auf einmal unterscheiden, es ist ein besonderes Geräusch und da müssen wir auch entsprechend danach auch handeln, sprich zur Seite fahren und warten, bis der Krankenwagen oder die Polizei auch vorbeifahren. Und so können wir das eine und das andere anführen. Und wir können auch so sagen, die Sinnesorgane, die Gott uns gegeben hat, die sollen dazu dienen, um uns Menschen im Prinzip vor etwas auch warnen, vor einer gewissen Gefahr. Wir sollen eben durch die Sinnesorgane unterscheiden lernen, was für uns persönlich gut ist und was uns zum Schaden dienen möchte. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal auch so ergangen ist, dass wir eine bestimmte Frucht genommen haben und so richtig genüsslich reingebissen haben. Und ja, das passiert ganz, ganz schnell, dass wir irgendwie merken, irgendwas stimmt da nicht. Ja? Und dass wir dann vielleicht das sich genauer anschauen und merken zum Beispiel, dass innen, was äußerlich überhaupt nicht sichtbar war, dass innen etwas vielleicht schimmlig ist. Ja? Und das merkt der Körper sofort. Ja? Und er sendet diese Signale auch an uns und wir müssen dann auch die Entscheidung treffen. Darum sind die Sinnesorgane uns gegeben, tatsächlich unter anderem, um uns in gewisser Weise vor Gefahren auch zu beschützen. Und der Gedanke, den wir heute betrachten wollen, er ist sowohl praktischer Natur als auch das, was Gott uns ganz klar und deutlich auf dem geistlichen Gebiet lehren möchte. Und in Sprüche 4, Vers 1 heißt es so, ihr Söhne, gehorcht der Unterweisung des Vaters und gebt Acht, damit ihr zu unterscheiden wisst. Ihr Söhne, wir können sagen, ihr Kinder, gebt Acht auf die Unterweisung des Vaters oder auch der Eltern, damit ihr zu unterscheiden wisst. Und ich denke, wenn die Eltern ihren Kindern gewisse Anweisungen geben, so ist es ganz breit anzuwenden. Es sind Unterweisungen, die das praktische Leben betreffen, wo auf das eine, das andere hingewiesen wird, wie die Kinder sich verhalten sollen, was gut, was recht auch ist. Aber es hört ja nicht nur da auf, sondern es werden auch Unterweisungen gegeben, die auf das geistliche Leben auch Auswirkungen auch haben. Und so können wir allgemein sagen, wir kommen in verschiedene Situationen in unserem Leben, wo wir eben unterscheiden müssen. Wo wir bestimmte Situationen beurteilen müssen. Das Wort unterscheiden, das soll hier auch den Gedanken vielleicht hervorstreichen, auch etwas vergleichen. Eine Sache von der anderen, wenn wir zum Beispiel mehrere Produkte zur Auswahl haben, die wir vielleicht kaufen möchten, bestimmte Alternativen haben, dass wir einfach unterscheiden dann, was ist das richtige Produkt für mich. Viele Firmen, sie sind gut in der Werbung, aber schlussendlich muss ich ja die Entscheidung für mich persönlich oder für uns als Familie auch treffen. Aber das Ganze hört ja nicht nur bei den alltäglichen Dingen auch auf, sondern wir sind in Kontakt mit vielen Menschen in unserem Alltag. Und darum entstehen auch im Zusammenleben einfach sehr viele Situationen. Und auch da müssen wir das Ganze richtig einschätzen. Die Taten der Menschen, ihre Motiven. Und schlussendlich müssen wir ja daraus lernen, die richtigen Schlussfolgerungen auch zu machen. Das bedeutet, dass wir unterscheiden und dann gewisse Entscheidungen treffen und genau wissen, okay, wenn ich mich so entscheide, dann wird es die und die Folgen auch haben. Und so können wir sagen, wenn wir über das Unterscheiden sprechen, dass wir hier von einem Lernprozess sprechen. Deswegen war es mir so wichtig, auch dieses Thema zu benennen, lerne unterscheiden. Es sind unterschiedliche Situationen im Leben. Im Verlauf unseres Lebens kommen immer neue Facetten, sage ich mal, zutage. Und wir werden immer sozusagen herausgefordert, die richtige Entscheidung auch zu treffen. Als Salomo zu Beginn seiner Herrschaft auch stand, wir wissen sein Gebet um Weisheit, das finden wir in 1. Könige 3, Vers 9. Und er hat dann so gesagt zu Gott: So gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz. Andere Übersetzungen sagen, ein gehorsames Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses, dein großes Volk, richten? Dieses aufrichtige Gebet des Salomo, dass Gott ihm helfen möchte, ein verständiges, ein gehorsames Herz zu geben, indem er mit verschiedensten Situationen doch konfrontiert wird und hier richtig zu entscheiden und richtig zu unterscheiden. Das hat mich so ganz persönlich auch angesprochen, wie wichtig es ist, dass wir uns dessen bewusst sind, dass in uns selber, da ist nicht die Weisheit. Und wenn wir eben ja hier weise handeln wollen, dann müssen wir zu Gott kommen und die Weisheit von ihm auch erbeten. Sehr interessant ist, was Gottes Wort schon zu Anfang der Bibel auch uns mitteilt, und zwar die Anweisung für den rechten Priesterdienst. Das finden wir in 3. Mose 10 und hier möchte ich ab dem 8. Vers auch lesen. 3. Mose 10, ab Vers 8. Der Herr aber redete mit Aaron und sprach: Du und deine Söhne mit dir sollen weder Wein noch berauschendes Getränk trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Das sei eine ewige Ordnung für eure künftigen Geschlechter, damit ihr einen Unterschied macht zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Unreinen und Reinen. Und damit ihr die Kinder Israels alle Ordnungen lehrt, die der Herr zu ihnen durch Mose geredet hat. Eine sehr klare Ansage Gottes für die Priester, dass er ihnen so ans Herz das Ganze auch legt. Sie sollen persönlich gewisse Dinge beachten. In dem Kapitel, da steht noch vieles mehr, aber mir geht es nur um diesen Zusammenhang jetzt hier. Sie sollen einige Dinge persönlich beachten, dass sie den Unterschied wissen zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Unreinen und dem Reinen. Und sie sollen alle Gebote und Ordnungen lehren. Und wenn wir diesen Vers betrachten, so zielt dieser Vers oder dieser Gesamtzusammenhang sehr stark auf die Priester. Sie sollen den Unterschied kennen. Und dann lesen wir in Hesekiel 44, Vers 23, da geht es auch um Anweisungen für die Priester. Und da kommt dieser Gedanke von einer etwas anderen Seite deutlicher hervor. Da heißt es so, Hesekiel 44, Vers 23, Sie sollen mein Volk unterscheiden lehren zwischen Heiligem und Unheiligem und ihm den Unterschied erklären zwischen Unreinem und Reinem. Hier geht es jetzt nicht nur, dass die Priester selber sozusagen den Unterschied kennen sollen, sondern ihre Aufgabe ist es zu belehren, das Volk, dass sie eben auch diese Unterschiede kennen. Und ich denke, es ist wirklich der Kern der Arbeit Gottes mit uns Menschen, dass er nicht nur möchte, dass wir zum Heil, zur Erlösung durchdringen, dass wir diese grundlegende Wahrheit des Wortes Gottes verstehen, sondern Gott möchte uns weiterführen und dass wir durch das Wort Gottes unterwiesen werden, was eben rein und was unrein ist. Und das kommt ja immer wieder auch in den Botschaften auch heraus, wo Gott uns warnen möchte vor bestimmten Entwicklungen, die uns von Seiten der Gesellschaft begegnen, wo gewisse Gefahren vielleicht für uns sind, dass Gott uns aufmerksam machen möchte, dass er uns warnen möchte und dass wir dann einfach vorbereitet sind und den Unterschied kennen und dann auch die richtige Entscheidung auch treffen. Die Frage ist nur, gibt es bestimmte Gefahren für uns Menschen? Wir können es in der Theorie einerseits wissen, es ist wichtig, zu unterscheiden, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber manchmal ist es so im Leben, dass wir gewisse Entscheidungen treffen, die im Nachhinein nicht gut auch waren. Und so ist der Gedanke, gibt es vielleicht bestimmte Gründe, dass wir als Menschen nicht das richtige Unterscheidungsvermögen irgendwie haben, dass wir eben falsche Entscheidungen auch treffen. Und ich möchte ganz praktisch hier eine Antwort geben aus meinem persönlichen Leben. Ich war noch Jugendlicher gewesen und es war der Gedanke, einen Sakko zu kaufen. Und es war noch damals so gewesen, dass wir etwas außerhalb von Karlsruhe gewohnt haben und ich zur Schule nach Karlsruhe musste und man musste da eben sich anpassen an die Busverbindungen, an die Straßenbahnverbindungen. Und so hat man auch immer wieder auch Zeit gehabt. Ja, bis der Bus dann kam, so war man eben in der Stadtmitte. Und was soll man dann die Zeit machen? Man ist eben in ein Kaufgeschäft gegangen und ist mal so durchgelaufen, ne? Und hat geschaut, so, weil was gibt es da so alles? Ja, und dann ist mein Blick so gefallen auf ein Sakko. Und damals war ich noch sehr fokussiert. So, wenn ich Sachen kaufe, dann soll es wirklich eine gute Qualität sein, aber möglichst günstig. So, das waren so die zwei Punkte. Und ich glaube, dass das Thema auch günstig, das war auch noch sehr wichtig. Und dann sehe ich ein Sakko. Der war wirklich wunderbar reduziert. Der hat gutes Geld gekostet, aber jetzt war das genauso nach meinem Geldbeutel. Das Problem war nur, dass der Sakko irgendwie sehr bunt aussah und kariert noch dazu war. Aber irgendwie, das habe ich nicht so, richtig in Anbetracht der Entscheidung gezogen, sondern er war doch richtig reduziert. Und ich habe tatsächlich diesen Sakko gekauft und ich muss sagen, ich habe ihn nicht sehr oft angezogen. Das war sozusagen der Ladenhüter in dem Schrank gewesen, bis ich ihn irgendwann mal weitergegeben habe. Und das hat mich auf den Gedanken gebracht, dass das Geld, der Geldvorteil für uns Menschen, manchmal dazu führt, dass wir für Sachen blind werden. Wir treffen Entscheidungen, wo wir meinen, ich habe jetzt einen ganz großen Vorteil aus der Sache, aber schlussendlich, wenn wir sie haben, dann müssen wir feststellen, ja, das war die falsche Entscheidung gewesen. Und so können wir sagen, zu lernen zu unterscheiden bedeutet, sich nicht von einem gewissen Geldvorteil irgendwie verleiten zu lassen, sondern objektiv auch eine Entscheidung zu treffen. Und wenn wir natürlich hier von uns Menschen sprechen, dann tun wir ja Entscheidungen nicht immer mit unserem Verstand treffen, ja, mit dem Ratio, sondern da sind immer auch Gefühle irgendwie verbunden. Und das kann uns auch dazu verleiten, Entscheidungen zu treffen, die eben nicht so gut auch sind. Ein anderer Punkt, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, finden wir in 2. Chronik 18, auch 1 bis 4. Und ich möchte hier einige Verse uns lesen. Hier geht es um den König Josaphat. Und ja, lasst uns einfach mal gemeinsam hier lesen. König Josaphat war aus dem Reich Juda gewesen. Als nun Josaphat großen Reichtum und Ehre erlangt hatte, da verschwägerte er sich mit Ahab. Und nach etlichen Jahren zog er zu Ahab hinab nach Samaria. Und Ahab ließ für ihn und das Volk, das bei ihm war, viele Schafe und Rinder schlachten und überredete ihn, nach Ramoth in Gilead hinaufzuziehen. Denn Ahab, der König von Israel, sprach zu Josaphat, dem König von Juda: Willst du mit mir nach Ramoth und Gilead hinaufziehen? Er sprach zu ihm: Ich will sein wie du, und mein Volk sei wie dein Volk, und ich will mit dir in den Kampf ziehen. Und Josaphat sprach zum König von Israel: Befrage doch heute das Wort des Herrn. Die Geschichte geht dann weiter, wie sie beide sich entschließen, in den Krieg auch gemeinsam zu ziehen. Gottes Wort berichtet uns, dass Ahab sich verkleidet hat, Josaphat aber ja, in seiner Königinkleidung da war und als das fremde Heer, und das ist auch so ein Punkt, sie halten Ausschau eigentlich nach dem Führer. Und wenn der Führer, der Anführer eben getötet ist, dann wird das Volk möglicherweise viel, viel schneller fliehen, als wenn der Anführer noch da ist. Und so zielen sie im Prinzip auf Josaphat ab, weil sie sehen ja nur von Weitem sein königliches Gewand. Und Josaphat, er fängt an, zu Gott zu schreien. Und Gott findet hier einen wunderbaren Ausweg, dass die Krieger des fremden Heeres abgelenkt werden. Und ja, bei dieser Schlacht wird Ahab tatsächlich, wie man sagt, per Zufall. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Aber da heißt es, ein Schütze, er hat von ungefähr geschossen. Und er hat den Ahab getroffen und er ist dann auch seinen Wunden erlegen. Und dann kommt jetzt dieser wichtige Gedanke in dem nächsten Kapitel. Kapitel 19, Verse 1 und 2. Aber Josaphat, der König von Juda, kehrte in Frieden heim nach Jerusalem. Und Jehu, der Sohn Hananis, der Seher, ging hinaus ihm entgegen und sprach zum König Josaphat: Solltest du so dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen? Deswegen ist Zorn auf dir von Seiten des Herrn. Solltest du so dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen? Wir wissen, das Leben Ahabs, es war ja eben in Sünde, in Götzendienst verstrickt. Er hat das Volk Israel mit seiner Frau immer weiter von Gott auch abgebracht. Josaphat dagegen, er wollte nach den Geboten des Herrn handeln. Aber nun findet eine gewisse Vermischung hier statt. Und zwar, das haben wir ja in dem 18. Kapitel ja gelesen, Als nun Josaphat großen Reichtum und Ehre erlangt hatte, da verschwägerte er sich mit Ahab. Und jetzt kommt diese unglückliche Verbindung, möchte ich so sagen, nicht diese Verbindung, sondern diese unglückliche Entscheidung, muss ich so sagen. Sie war eigentlich damit begünstigt, dass hier eine verwandtschaftliche Beziehung einfach bestand. Und meine Lieben, diese Geschichte, sie lehrt uns etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn verwandtschaftliche Beziehungen über den göttlichen Prinzipien des Wortes Gottes stehen, dann treffen wir hier eben falsche Entscheidungen. Wenn uns, ich sag mal, diejenigen, die uns verwandt sind, ich möchte so sagen, das eigene Blut, wenn es uns wichtiger wird wie die göttlichen Prinzipien, dann stehen wir in einer ganz, ganz großen Gefahr, dass wir in Situationen nicht richtig unterscheiden auch werden. Ein anderer Gedanke ist, unterscheiden bedeutet ja, etwas zu beurteilen. Ja? Zu unterscheiden, man denkt darüber nach, man sieht etwas, man hört etwas und dann muss man eben die Sache irgendwie auch beurteilen. Und wisst ihr, es geht nicht nur um das Beurteilen, sondern ich möchte jetzt ein Bild uns geben, wo die Priester zu der damaligen Zeit auch eingesetzt wurden, die Aufgabe hatten, auch das Volk zu richten. Und da wollen wir jetzt auch gewisse Punkte auch herausholen. Und zwar sehr interessant, aus dem gleichen Kapitel, was wir bisher gelesen haben, lesen wir weiter 2. Chronik 19 und hier ab dem 4. Vers. In dem 3. Vers heißt es noch, dass obwohl der Prophet Jehu, der Seher, ganz scharf den Josaphat zurechtweisen musste und sagt, der Zorn Gottes ist auf dir, da sagt er aber, du hast auch gute Seiten. Du hast gute Seiten, weil du auch hier etwas Gutes für Gott getan hast. Und jetzt lesen wir ab dem 4. Vers. Also blieb Josaphat zu Jerusalem und er zog wiederum aus unter das Volk von Beerseba an bis auf das Gebirge Ephraim und brachte sie wieder zu dem Herrn ihrer Väter Gott. Und er bestellte Richter im Lande, in allen festen Städten Judas, in einer jeglichen Stadt etliche und sprach zu den Richtern: Sehet zu, was ihr tut. Denn ihr haltet das Gericht nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Und er ist mit euch im Gericht. Darum lasst die Furcht des Herrn bei euch sein und hütet euch und tut's, denn bei dem Herrn, unserem Gott, ist kein Unrecht, noch Ansehen der Person, noch Annehmen des Geschenks. Hier werden uns drei ganz, ganz wichtige Unterscheidungsmerkmale mitgegeben. Da wo Menschen in einer gewissen amtlichen Stellung auch sind, wie sie eben auch unterscheiden sollen, das eine von dem anderen. Wie ist es eigentlich, wenn Menschen vor Gericht stehen? Es gibt irgendwo zum Beispiel den Ankläger, der sagt, dass eine andere Person vielleicht falsch gehandelt hat. So, aber das Ganze muss ja erst untersucht werden. So kommen Menschen vor das Gericht und dort werden im Prinzip, wird derjenige, der angeblich etwas falsch gemacht hat, er wird angehört, es werden Zeugen auch dazu gerufen und wenn alles angehört wurde, dann wird auch eine Entscheidung des Richters getroffen. Und hier legt Josaphat diesen Richtern etwas ganz Wichtiges ans Herz. Sehet zu, was ihr tut, denn ihr haltet das Gericht nicht für die Menschen. Ja, ihr haltet das Gericht nicht, was nur äußerlich ist, sondern dem Herrn, denn er ist mit euch im Gericht. Da sollte eine gewisse Gottesfurcht auf die Richter legen, dass sie nicht nur den Menschen gefällig irgendwas tun sollen, sondern Gott ist im Gericht. Und wie wir auch gelesen haben, wie Gott die ganze Sache sieht. Der Mensch sieht es, was vielleicht vor Augen ist, aber Gott tatsächlich, er sieht doch tief ins Herz auch hinein. Und darum sagt Josef hier so weit in dem 7. Vers, darum lasst die Furcht des Herrn bei euch sein und hütet euch und tut's, denn bei dem Herrn, unserem Gott. Und jetzt kommen die drei Punkte. Bei dem Herrn, unserem Gott, ist kein Unrecht. Das ist der erste Punkt. Das heißt, die Richter, sie sollen die Sache so gründlich untersuchen und dann wirklich ein Urteil fällen, was wirklich Recht ist. Das Recht, es sollte nicht gebeugt werden, nicht falsch ausgelegt werden, denn hier heißt es so deutlich, bei Gott gibt es kein Unrecht, da gibt es nur Recht und Wahrheit. Und darum dieser wichtige Punkt, so zu urteilen, wie es in Gottes Augen auch recht ist. Der zweite Punkt ist, denn bei dem Herrn, unserem Gott, ist kein Ansehen der Person. Da gibt es kein Ansehen der Person und da sollen die Richter sehr klar und deutlich wissen, ob es ein armer Mensch ist oder ein reicher Mensch ist. Es geht um die Sache, es geht um die Fakten, es geht nicht darum, aus welchem Stand die Person tatsächlich kommt. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und wir wollen, meine Lieben, immer wieder das ja auf uns persönlich anwenden. Wenn wir Sachen unterscheiden müssen, wie verhalten wir uns hier? Ist es möglicherweise so, dass wir nach dem Ansehen der Person gehen? Der dritte Gedanke ist, denn bei dem Herrn, unserem Gott, ist kein Annehmen der Geschenke. Ein sehr interessanter Gedanke. Warum hat man eigentlich versucht, den Richtern Geschenke zu geben? Warum? Was meint ihr? Ja, man hat sich schon im Unrecht genau gewusst, ja? Aber durch das Geben von Geschenken hat man versucht, den Richter so zu beeinflussen, dass er eben so ein Urteil fällt, damit es zu den eigenen Gunsten auch ist. In 5. Mose 16, Vers 19 heißt es so, du sollst das Recht nicht beugen, du sollst auch die Person nicht ansehen und kein Bestechungsgeschenk nehmen, denn das Bestechungsgeschenk verblendet die Augen der Weisen und verdreht die Worte der Gerechten. Lasst uns wohl aufmerken auf diese Worte. Ein Bestechungsgeschenk, es verblendet die Augen der Weisen. Wir sprechen hier nicht von Toren, die keine Ahnung von einer Sache haben, sondern Menschen, die Gott wirklich als Weise beschreibt. Die eigentlich genau wissen sollten, wie sie Entscheidungen treffen sollen, aber jetzt kommt so ein Geschenk, ein Bestechungsgeschenk und da sagt Gottes Wort sehr klar und deutlich, es verblendet die Augen der Weisen und verdreht die Worte der Gerechten. Ein Mensch, der in Gottes Augen gerecht ist, der steht in dieser Gefahr, wenn er Bestechungsgeschenke annimmt, dass auf einmal anfängt, die Worte zu verdrehen. Ein sehr, sehr tiefer Gedanke. Und meine Lieben, genau da sollen wir auch unterscheiden. Ja? wenn Menschen mit solchen Dingen irgendwie behaftet sind, in diese Richtung irgendwie denken und gehen, da sollen wir, da müssen wir die Sache auch richtig beurteilen. Eine Geschichte aus dem Neuen Testament, die uns in Matthäus 18, Vers 15 auch gegeben wird, da heißt es so, da gibt der Herr Jesus Anweisungen für die Kinder Gottes, für seine Nachfolger, wie sie bei Sünde oder auch bei Fehlung, bei einer Verfehlung eines der Mitgeschwister umgehen sollen. Matthäus 18, Vers 15 bis 17. Wenn aber dein Bruder an dir sündigt, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Da Jesus sagt hier sehr klar und deutlich, diese einzelnen Schritte, wie wir vorgehen sollen in solchen Dingen. Und da wollen wir wirklich aus dieser Warte heraus, wenn so etwas in unserem Leben passiert, wie wir tatsächlich vorgehen sollen. Da sollen wir eben unterscheiden. Man kann richtig vorgehen, aber man kann auch nicht richtig vorgehen. Und Gottes Wort sagt sehr klar und deutlich, ist eine Sünde, ein Versäumnis, dann muss es geklärt werden. Die Dinge sollen nicht dazu da sein, dass wir sie bildlich gesprochen irgendwie unter den Tisch kehren und sagen, geht mich nichts an, so, ich lasse die Sache einfach mal so laufen. Nein, sondern wenn etwas auftritt, dann soll die Sache geklärt werden. Und ganz wichtig, meine Lieben, das Motiv hier in Vers 15, wenn du diesen Weg gehst und dein Bruder, der an dir gesündigt hat, eben ermahnst, zur Rede stellst und hört er auf dich, und hier so ganz wichtig, so hast du deinen Bruder gewonnen. Meine Lieben, darum geht es hier. Darum geht es hier, auch wenn gewisse Verfehlungen, Missverständnisse, Sünde vielleicht da ist, es geht immer da, dem anderen zu helfen, den anderen zu gewinnen. Denn er ist ja schließlich, ja, mein Bruder, meine Schwester im Herrn. Weiter sagt er, wenn es unter vier Augen nicht geht, dann soll jede Sache auf Aussage von zwei oder drei Zeugen auch beruhen. Und das soll uns Folgendes lehren: keine Vermutungen. Nicht vom Hörensagen etwas zu beurteilen, sondern Zeugen dazu nehmen bedeutet, ein Zeuge, er muss es selber gesehen haben, er muss es selber bezeugen können. Ja? Also wir sprechen hier von Fakten. Wenn wir dann so kommen und sagen, die Sache ist doch so und so, und dann kann der andere eben vielleicht seine Sicht der Dinge zeigen, was ich vielleicht überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, aber zumindest geht es hier sehr klar und deutlich, es müssen Zeugen sein. Und hier, meine Lieben, können wir das Thema, das ist nicht neu, worüber ich spreche, aber diese Situation, sie kommen immer wieder in unserem Leben auch vor, und die Frage ist, wie verhalten wir uns tatsächlich? Ich kann natürlich auch diesen Weg gehen, dass ich sage, ja, ich habe etwas gehört oder vielleicht auch gesehen, aber ich fange dann mit den anderen Mitgeschwistern, ja, darüber zu sprechen und irgendwie das Ganze weiter auch zu verbreiten. Das heißt, hinter dem Rücken auch sprechen. Und da sagt wiederum Gottes Wort ja sehr klar und deutlich, das ist Afterreden und das ist nicht richtig in den Augen des Herrn. Und hier ist es so wichtig für uns, dass wir eben lernen zu unterscheiden. Ja, wenn wir in bestimmte Situationen kommen, wie wir tatsächlich auch vorgehen sollen. Da Jesus ergibt uns weiter in Matthäus 23 einen ganz wertvollen Hinweis in dieser Sache. Matthäus 23, die ersten drei Verse. Da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach: Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut, aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal, was da Jesus uns gibt. Menschen sagen eins, aber im praktischen Leben machen sie es anders. Und das soll für uns wirklich ein Unterscheidungsmerkmal auch sein. Wenn wir das Leben der Menschen beobachten, dass wir dann beurteilen können, ist hier wirklich Wahrhaftigkeit dahinter oder auch nicht. Der Herr Jesus, er sagt zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten, die ja sozusagen ihn als, ja, den Erlöser, als den Messias nicht angenommen haben, er sagt so: Wenn ich nicht, Johannes 10, Vers 37, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaube doch den Werken. Wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Und da möchte der Herr Jesus Folgendes sagen: Wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann glaubt doch wenigstens um meiner Werke willen. Das ist die Aussage, die zentrale Aussage hier. Und da merken wir einfach, wie wichtig das eine mit dem anderen verbunden sein sollte. Diese Glaubwürdigkeit des Reden und auch des Handeln. Der Herr Jesus, er geht aber noch weiter. Er lehrt uns noch einen Punkt sehr klar und deutlich, Matthäus 7, ab dem 15. Vers. Matthäus 7, da kommt jetzt dieser Gedanke, dass wir an den Früchten sollen wir die Menschen erkennen. Nicht nur an den Werken, sondern an den Früchten. Matthäus 7, Vers 15: Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Für mich war der Unterschied, den habe ich früher irgendwie, überhaupt so nicht gesehen, aber hier heißt es so: Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Was bedeutet es eigentlich, die Menschen an ihren Früchten zu erkennen? Wie entsteht überhaupt eine Frucht, meine Lieben? Wir nehmen ein Samenkorn, wir pflanzen es rein und dann müssen wir die Zeit berücksichtigen. Ja? Wie eine Frucht eben reift, ist unterschiedlich. Und irgendwann mal nach einer gewissen Zeit sieht man Früchte. Ja, wir haben das Samenkorn, dann den Zeitfaktor und schlussendlich das Ergebnis, das ist dann die Frucht. Und jetzt möchte ich diesen Gedanken mit den Werken hier einflechten. Die Früchte eines Menschen, können wir so sagen, Das sind die Werke, die er tut. Und dann ist dieser Zeitfaktor, ja, eine gewisse Zeit vergeht und dann kommen erst die Früchte daraus. Und Gottes warnt uns in den Bibelstellen davor schon vor den Werken, ja, dass wir Menschen an den Werken unterscheiden sollen. Aber jetzt geht der Herr Jesus und bringt einen neuen Gedanken, dass wir Menschen an den Früchten auch erkennen sollen. Und meine Lieben, mir kam so der Gedanke, müssen wir immer in dem Sinne warten, bis wirklich die reife Frucht da ist, dass wir die Sache richtig beurteilen können? Ich glaube nicht. Wisst ihr, warum nicht? Weil der Jesus sagt sehr eindeutig, jeder gute Baum, er bringt gute Früchte. Und jeder schlechte Baum, er wird ganz naturgemäß schlechte Früchte bringen. Und das bedeutet für uns, wenn wir wissen, dass der Same schlecht ist, dann können wir ganz genau sagen, wie die Frucht sein wird. Wenn der Same eben durch die Zeit sich entwickelt, dann wird das Ganze, ich sage mal, noch mal deutlicher, verstärkt hervorkommen. Der Same, er ist ganz klein, die Frucht aber, sie wird sehr, sehr groß sein. Und das sind so die Dinge, wo Gottes Wort uns lernen möchte, dass wir hier unterscheiden sollen. Wenn der Same gut ist, dann wird auch die Frucht gut sein. Ist der Same schlecht, dann wird auch die Frucht eben schlecht sein. Ich möchte nochmal zu diesem Einleitungsvers auch zurückgehen, aus 1. Samuel 16, Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Und meine Lieben, ich bin überzeugt, dass wir in unserem Leben, was dieses Thema anbelangt, immer beim Lernen sind. Ja? Sachen zu beobachten, zu unterscheiden. Aber es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass bei Gott kommt es schlussendlich wirklich auf unser Herz an, auf unsere Motive, ja? Warum wir eine Sache auch gemacht haben. Darauf kommt es an. Und wir Menschen, wir sind manchmal kurzsichtig. Wir sehen nur eine Tat und können vielleicht Menschen irgendwie, wie soll man sagen, in eine Schublade auch reinstecken. Aber meine Lieben, es ist so wichtig, dass wir einerseits wirklich die Weisheit von Gott erbeten, so wie Salomo es gemacht hat, damit er unterscheiden kann, ja, das eine von dem anderen. Diese Weisheit kann wirklich nur Gott geben. Und dann merken wir durch die Beispiele, die ich aus dem Wort Gottes gebracht habe, dass wir als Menschen anfällig sind. Anfällig sind, dass wir auch falsche Entscheidungen treffen, dass wir falsch unterscheiden. Gott möge uns auch hier helfen, dass wir diese Warnungen, die Gottes Wort uns auch gibt, dass wir sie ja, im praktischen Leben auch umsetzen und dass wir ja, die Sachen so sehen, so beurteilen können, wie Gott sie sieht. Gott möge es uns gelingen lassen. Amen.